Habt ihr euch schon mal dabei ertappt, eine Frau zu verurteilen und dann gemerkt, dass ihr euch dabei selbst meint? Oder habt ihr euch lieber mit Männern umgeben, weil Frauen ja komplizierter sind? Willkommen in der Welt der internalisierten Misogynie. Die patriarchalen Glaubenssätze, die so tief in uns drin sitzen, dass wir sie für unsere eigene Stimme halten. Heute räumen wir damit auf. Willkommen zu Unverschämt und Unbequem, euer Podcast für intersektionalen Feminismus, Popkultur und Arbeit und Karriere. Ganz ohne Bullshit und Filter.
Willkommen zu unserer zweiten Folge zusammen von Unverschämt und Unbequem. Heute sprechen Sarah und ich über internalisierte Misogynie. Und keine Sorge, wenn ihr keine Ahnung habt, was das bedeutet, erklären wir das natürlich gleich. Möchtest du den Erklärbär machen oder soll ich den Erklärbär machen, Sarah?
Nee,
oder möchtest du erstmal sagen, wie du heute hier bist?
Wie ich heute, Check-in meinst du? Nee, ich hatte die Woche schon 3 Stunden Therapie und Selbsthilfegruppe. Da machen wir auch immer
vielleicht.
So. Nee, können wir lassen. Nee, du bist unsere Erklärmäusin. Können wir also, ja.
Gut, dann erkläre ich das. Also internalisierte Misogynie setzt sich ja aus 2 Begriffen zusammen. Internalisiert, das heißt quasi, dass es in einem drin ist, die Stimme im eigenen Kopf. Diese kleine Stimme, die du halt hörst, aber denkst, bist du, aber es ist eigentlich Glaubenssätze oder andere Dinge, die du übernommen hast durch diese Gesellschaft. Und Misogynie heißt Frauenfeindlichkeit, also einfach ein Fachbegriff dafür. Und das heißt, das ist internalisierte Misogynie, ist quasi all diese Patriarchat kennen wir alle, ne? Alle die patriarchalen Wertvorstellungen, die wir haben, Frauenhass, internalisierter Frauenhass kann man eigentlich auch sagen, also ist, oder? Erkläre ich es falsch? Frauenfeindlichkeit.
Ja,
ist einfach, also Stimme im Kopf, die dir sagt, dass Frauen scheiße sind. Selbst wenn du eigentlich denkst, Frauen sind toll.
Oder noch nicht mal scheiße, sondern einfach inkompetenter. Als Männer, genau. Ich weiß nicht, ob wir wieder für die Dieters erwähnen müssen. So, ja, es gibt auch Misandrie, ist aber heute nicht das Thema hier.
Misandrie wäre halt das Gleiche, bloß für, dass man halt das Männer hasst, ne?
Genau.
Ja?
Entschuldigung, ich wollte nur wieder noch einwerfen, nur endet Misogynie oftmals in Tod und Gewalt und Misandrie in Protesten und nicht...
Oder Rechte. Menschenrechte. Was wichtig ist, dass halt diese internalisierte Misogynie ist keine, also die Gedanken, die man hat, ist keine bewusste Entscheidung. Also das ist nicht etwas, was irgendwie du dir erarbeitet hast und das ist jetzt wirklich deine Meinung und die ist fundiert und dahinter willst du auch stehen. Das ist ja dann hoffentlich jedenfalls, das ist ja dann fein. Sondern es ist halt bestimmte Vorstellungen, wie etwas zu sein hat, die wir nicht hinterfragt haben, sondern die uns von klein auf mitgegeben wurden. Das gibt es nicht nur bei Frauenfeindlichkeit, das gibt es ja bei allem, ne? Also es gibt so bei Sachen so, ich weiß nicht, wer von uns alles gehört hat, wenn du nicht auf isst, ist das Wetter nicht schön oder scheint morgen nicht die Sonne oder sowas. Das sind auch solche Glaubenssätze, wenn man dann selber Kinder hat, muss man die dann aufbrechen und nicht sagen, iss mal auf. So, und das Gleiche ist eigentlich, um das mal einen Vergleich zu machen, das ist auch internalisierte Misogynie, das sind so Glaubenssätze, die so tief in einem drin sind, dass man glaubt, das wäre die unumstößliche Wahrheit und man merkt manchmal auch gar nicht, dass man halt frauenfeindlich agiert und tut es trotzdem. Und das hat jeder.
Das geht ja auch schon total subtil los, ne? Also man sagt ja tatsächlich, Rehabilitationspädagogik studiert. Ich erwähne das nur nicht, weil ich es nie beendet habe. Aber auch da hat man ja schon super früh rausgefunden, dass bereits Mädchen im Grundschulalter anfangen, ihre Kompetenzen gerade im naturwissenschaftlichen Bereich schlechter einzuschätzen als ihre männlichen Altersgenossen. So, also da geht es schon los, dass wir das so durch unsere Sozialisierung anderen Menschen antrainieren, schlechter von sich zu denken und beziehungsweise Männer oder Jungs in dem Fall als kompetenter, stärker und keine Ahnung was wahrzunehmen.
Ja, es ist auch auch mit dem Körperbild, wie das Mädchen ein bestimmtes Aussehen haben müssen, fängt schon super früh an. Weil am Ende der ersten Klasse hat fast jedes Mädchen schon einmal gedacht, dass es zu dick ist. Also ich habe jetzt die genaue Statistik nicht, aber so ziemlich jedes, 80-90% der Mädchen haben schon darüber nachgedacht, ob sie zu dick sind. Das heißt, auch da haben sie schon sehr, sehr früh vermittelt bekommen, was wie eine richtige Frau ist. Und bei Jungs ist das nicht so, dass sie das haben. So, und das heißt, sie haben ein bestimmtes Bild im Kopf, wie ein Mädchen sein muss, wie dünn ein Mädchen sein muss und prüfen, ob sie das sind und verachten dann auch, wenn sie der Meinung sind, sie sind es nicht, oder verachten auch, wenn sie der Meinung sind, andere sind das nicht so, das Bild. Das ist super traurig. Ich habe da jetzt super jetzt schon Angst vor dieser Diskussion oder diesen Fragen, bin ich zu dick? Bin ich zu dünn? Genau.
Da habe ich noch ein...
Ja, erzähl.
Nee, da habe ich auch ein ganz großes Thema mit. Also ich habe ja richtig krass mit Bodyshaming aufgewachsen und habe auch, glaube ich, eine Zeit lang definitiv so Bodydysmorphia gehabt und Essprobleme und Essstörungen. Und das ist einfach, genau, das ist einfach auch noch so ein krasses Thema. Also da habe ich mich definitiv auch früher mal selbst abgewertet, weil mein Körper fand ich nie dünn genug.
Ja. So Beispiele von Misogynie vielleicht im Alltag, damit man das ein bisschen besser vorstellen kann, sind solche Sachen wie, also wenn wir schon bei Bodyshaming sind, ist eine große Sache, ne? Wenn du so Frauen siehst unterwegs und sagst sowas wie, oh, die ist aber fett oder die ist ja hässlich. Also das ist internalisierte Misogynie, weil du einfach das ja sagst, weil du vermittelt bekommen hast, dass Frauen weniger wert sind, wenn sie nicht einem bestimmten Bild entspricht. Oder wenn du sagst oder denkst, oh, die hat sich hochgeschlafen oder sowas. Das ist auch internalisierte Frauenfeindlichkeit. Das ist so tief drinne, dass du denkst, das ist eine normale Meinung. Aber das ist ja keine Meinung. Das entbehrt ja jeglicher Rationalität. Das ist einfach nur abwertend. Ne? Das ist Abwertung einer Frau, weil sie ein bestimmtes Bild ist, das nicht dem entspricht, wie die Gesellschaft es gerne hätte. Hast du noch andere Beispiele?
Da können ja noch mal mehrere Ebenen, also ne, was du da ansprichst, mit dieser Fettfeindlichkeit, mit diesem Weight Bias. Ja. Also dass das natürlich gerade Frauen durch den Male Gaze, also ne, den wie Männer ihre Schönheit bewerten, dass die ja noch mal anders darunter leiden als Männer. Also bei Männern kommentieren wir deren Optik oder deren Übergewicht nicht so wie bei Frauen. Also da kommen ja dann noch mal verschiedene Ebenen, nicht nur Misogynie, sondern halt auch Fettfeindlichkeit auch zusammen.
Ja.
Und dann gibt's ja auch noch andere Formen, ne? Also so Transmisogynie trifft ja nicht dann Cis-Frauen, sondern das ist die explizite Abwertung von Transfrauen.
Ja. Ja. Und das ist auch was man, wobei ich das Gefühl habe, dass die Abwertung von Transfrauen ist auch super internalisiert, aber gleichzeitig nicht so subtil wie die internalisierte Misogynie insgesamt. Ich bin keine Transfrau, ich möchte nicht einbilden, das zu sein. Aber es ist ich habe das Gefühl, es ist sehr offen und aggressiv. Oder hast du das Gefühl, es ist subtil?
Ich wenn ich gerade so jetzt wieder an diese LinkedIn-Bubble denke, ne, wo ich ja, also ne, da waren ja dann auch sehr viele Feministinnen, die sich, oder vermeintliche Feministinnen, die sich da mit mir connected haben, wo man das natürlich anhand deren Beiträge, wo es immer ganz viel um Frauenschutz und Frauenrechte ging. Und dann hat sich das aber doch, finde ich, schon sehr subtil bemerkbar gemacht.
Also einfach
wo dann
subtil
auf einmal
ausgeschlossen wirst.
Naja,
weil du einfach nicht mitgemeint wirst als Transfrau quasi, oder? Das ist diese.
Naja,
diese
genau. Und dann ging es ja auch so, dann wurden Zeitungsartikel gepostet, dann so von der Welt natürlich auch, ne? Ja. Wo man dann auch schon, wo es dann vor allem immer um Transfrauen ging, die angeblich keine Transfrauen wären, sondern Männer, die sich als Transfrauen ausgeben. Also das ist ja auch oft dann so dieser O-Ton dieser vermeintlichen Feministin. Und das war schon für viele sehr subtil. Ich habe das auch erst ein bisschen gebraucht, um das zu erkennen. Und ich bei mir,
ja, stimmt.
Mir wurde das auch erst in dieser Sauna-Debatte richtig krass
bewusst.
Und da haben sich ganz, ganz viele in der Bubble halt für mich auch erst entlarvt, dass da so ein krasser Ausschluss und so eine Abwertung von Transfrauen ausging, weil der O-Ton war ja, das sind ja, wir brauchen Schutzräume für Cis-Frauen, weil Transfrauen könnten ja vielleicht keine geschlechtsangleichenden OPs haben. Das kann uns Cis-Frauen ja retraumatisieren. Jetzt mal ganz davon abgesehen, dass, glaube ich, Transfrauen so hardcore diskriminiert werden und so viel Angst haben müssen vor Übergriffen und Gewalt, dass die sich in so einen Raum eh niemals trauen wollen würden und dass das wieder so eine fiktive Debatte ist. Dann ging es ja um Sichtkontrollen. Dann wollte irgendein Saunaverband doch Sichtkontrollen einführen und die haben das halt alles völlig supported. Und eigentlich ging halt heraus, aber das für die Transfrauen sind ja quasi nur verkleidete Männer und die würden unsere Schutzräume infiltrieren. Und ich, natürlich, das war nicht subtil, aber ich finde der Weg dahin.
Ja, der Weg dahin ist subtil. Auch alleine, das ist halt so, was mir da einfällt, was ich eben nicht dran gedacht habe, ist, dass ich ja mal in einem Frauennetzwerk war, Nushu, und ich bin da ausgetreten, als ich verstanden habe, dass das nur für Cis-Frauen gilt, dass Transfrauen da nicht willkommen sind. Und es steht ja nirgendwo auf der Webseite, wir lassen hier keine Transfrauen rein, Transfrauen sind nicht willkommen. Also, sondern das ist sehr subtil. Das ist halt mit Weiblichkeit und wieder in deiner, also es ist so, weißt du, was ich meine? Und, ja. Und ich bin jetzt sehr vorsichtig darin, was für Art von Netzwerken ich beitrete, wenn es Frauennetzwerke sind. Ob Frauennetzwerk jetzt heißt Cis-Frauen und sonst niemanden. Aber das ist auch eine sehr subtile Art der Diskriminierung und ein sehr subtiles, du gehörst hier nicht hin. Sie sagen ja nicht, hey, du gehst hier nicht hin, sondern sie nehmen einfach keine Mitgliedsanträge an von Transfrauen oder non-binären Personen. Und du siehst da halt in diesen Netzwerken auch niemanden, der nicht cis ist, ne? Und meistens auch niemanden, der nicht weiß ist. Das kommt noch dazu. Die zweite Ebene. aber ja, deswegen würde ich meine Aussage von eben noch revidieren, dass es nicht so subtil ist. Ich glaube, es ist tatsächlich auch. Es ist auch aggressiv, aber es ist auch sehr subtil. Ja, und wenn ich darüber nachdenke, was ich für einen Weg hatte, also ich habe von, also dass ich immer für einen Weg hatte, wenn es um Trans geht. Also ich hatte früher, war ich, würde ich sagen, war ich auch weiße Feministin. Nicht, dass ich Transfrauen gehatet habe, das nie. Aber ich hatte schon auch einfach nachgeplappert eine Zeit lang, dass natürlich Frauen auch extra Schutzräume brauchen. Das ist ja auch was anderes, wenn du Kinder gebären kannst und so. Also diese Narrative habe ich früher auch einfach nachgeplappert, ohne mir darüber Gedanken zu machen. Und wenn du das einfach so übernimmst und es einfach so ein Glaubenssatz ist, den du nicht hinterfragt hast, dann ist es ja schon wieder internalisiert. Also stimme ich dir da jetzt zu. Das war nur meine eigene Erkenntnis, dass du hast völlig recht, dass es auch absolut davon betroffen sind. Ja.
Na, und da geht es ja auch ganz oft beim Thema Passing drum. Also zu, ne?
Ja.
Kein Mensch Mensch schuldet anderen oder seinem Umfeld Passing. Also, ne, dass man.
Ich wollte nur Passing kurz erklären. Das bedeutet quasi, dass eine Transfrau oder auch ein Transmann so in Anführungszeichen aussieht, wie man das von einer Frau erwartet oder einem Mann. Also eine Transfrau in dem Fall sieht dann aus, in Anführungszeichen, wie eine Frau, weil was, wie sieht eine Frau aus, ne? Aber das heißt Passing, dass wenn du der Person auf der Straße begegnen würdest, dass du im ersten Moment denken würdest, oh, das ist eine Frau und es ist eine Transfrau. Oder andersrum, wenn es ein Transmann ist, dass du denken würdest, oh, das ist ein Mann und es ist tatsächlich ein Transmann. So, das ist Passing, dass du, ja, dass Leute annehmen, dass du das Geschlecht bist, dem du dich auch zuordnest. So.
Ist einfach basiert auf sehr, sehr stereotypen, binärem Denken.
Ja.
Dass,
weil wie und sieht eine natürlich Frau schon aus? Das ist halt total lächerlich. Das hat ja vor allen Dingen auch dazu geführt, hast du das mitbekommen in England? Also wahrscheinlich. Aber in England war das doch auch so, dass sie jetzt die transfeindlichen Gesetze erlassen haben und nur noch Cis-Frauen auf Frauen-Bathrooms, also Badezimmer benutzen dürfen. Und es hat ja jetzt zur Folge gar nicht mehr so sehr, dass Transfrauen unbedingt erwischt wurden oder aus dem Badezimmer entfernt, sondern es hatte zur Folge, dass massig Cis-Frauen, die nicht Frau genug aussehen, gestoppt wurden und hinterfragt wurden und belästigt wurden. Also da merkst du schon, wie es für eine lächerliche Regel das ist und wie lächerlich es ist zu sagen, wie eine Frau aussehen, weil da gibt's einfach, also da gibt's einfach so ein breites Spektrum, wie Frauen aussehen, dass es totale Quatsch ist einfach.
Aber auch das wird ja wieder bestimmt vom Male Gaze, also der männliche, der cis-hetero männliche Blick, wie eine Frau auszusehen hat und wie ein Körper auszusehen hat und dann, ja, aber ich fand bei Insta habe ich das tatsächlich sehr gefeiert, dass dann so viele Transmänner ja sehr solidarisch dann immer auf so die Frauentoiletten gegangen sind und dann irgendwie mal deutlich gemacht haben, was das eigentlich für Auswirkungen hat und wie absurd diese Gesetze sind. Das habe ich tatsächlich, das habe ich sehr, sehr, sehr gefeiert.
Ja.
Um das mal irgendwie deutlich zu machen. Ich habe das Gefühl, schweifen wir schon wieder.
Ja, der Punkt ist so ein bisschen genau, dass Misogynie und vor allen Dingen internalisierte Misogynie halt nicht alle Frauen gleich trifft. Also es gibt einerseits Cis-Frauen und das ist wahrscheinlich auch unser einfach Erleben, weil wir beide Cis-Frauen sind. Und da gibt es aber natürlich auch noch Transfrauen und die subtilen Diskriminierungen und die subtilen Glaubenssätze gegen Transfrauen, die wir haben. Und dann gibt es aber halt auch noch andere Faktoren, die damit reinspielen, wie stark und in welchem Kontext Frauen abgewertet werden und was für Glaubenssätze man auch darüber hat. Eine Sphäre davon ist halt auch noch Rassismus, spielt auch noch mit rein. Ne? Also die Hautfarbe von Frauen spielt mit rein darüber, welche negativen Glaubenssätze wir über diese Frauen haben. Also über eine weiße Frau, Cis-Frau hast du andere negative Glaubenssätze als über eine schwarze Cis-Frau oder eine,
Genau. Nennen wir Misogynie Noir. Ich so,
Noir,
ich habe halt irgendwie
Noir, dunkel, Noir. Heißt ich habe halt Noir genau. Ist französisch und heißt
Misogynie Noir. Genau. Und da haben wir ja auch den O-Ton von Pia Beck
Genau. Dann würden wir einmal kurz einspielen.
Bei dem Thema muss ich direkt an das Bild der Angry Black Woman denken. Von Frauen wird ja gesellschaftlich erwartet, dass sie eher sanft sind, nachgiebig, zurückhaltend. Und wenn sie es dann nicht sind, dann gelten sie schnell als zickig oder schwierig. Zumindest ist es so bei weißen Frauen. Bei schwarzen Frauen kommt jetzt eben noch die Hautfarbe dazu. Und Schwarzsein wird mit Aggressivität verbunden. Diese Assoziation kommt aus der Sklaverei, weil damals hat man das als Rechtfertigung gesehen, um schwarze Menschen zu unterdrücken. Man hat gesagt, die sind gefährlich, die sind aggressiv und wir müssen die quasi unter uns stellen, weil sonst werden die uns irgendwann gefährlich. Wenn jetzt also eine schwarze Frau Grenzen setzt oder ihre Meinung sagt, dann ist sie die Angry Black Woman. Und dieses Bild finden wir auch in der Popkultur wieder. Ein gutes Beispiel ist Dr. Miranda Bailey in Grey's Anatomy. Sie strahlt eine gewisse Autorität aus, sie ist direkt. Und was war ihr Spitzname in den ersten Staffeln? Der war einfach The Nazi.
Möchtest du Pia einmal kurz vorstellen dann?
Ja, ich habe Pia auch, wie alle meine Kontakte, auf LinkedIn kennengelernt und wir haben uns einmal live bei einem Event getroffen und ich kann gar nicht wiedergeben, welches Event das war in Berlin. Auf jeden Fall, Pia macht 1:1 Business Coaching, extra für Women of Color in männerdominierten Branchen. Und ich mag ihre Inhalte tatsächlich sehr, weil sie mir auch mal, sie ist halt selber eine schwarze Frau, von daher finde ich ihre Perspektiven immer super wichtig, weil ich auch immer merke, dass ich die auch viel zu oft nicht mitdenke. Und
ich auch. Weil es tatsächlich unser Erleben ist, ne? Also wir können versuchen, es verstehen so gut wie möglich, aber...
Genau. Ja. Nachempfinden ist niemals möglich, aber genau. Wir packen Pias LinkedIn-Profil auf jeden Fall in die Shownotes und würde allen raten, sich mit Pia zu vernetzen und dazu zu lernen.
Genau. Und Pias Punkt ist super, super wichtig. Ich erinnere mich da an den Fall, den ich letzte oder vorletzte Woche in der Bahn hatte, wo ich die Dieters angeschrien habe. Habe ich ja ein paar Dieters angeschrieben, die sich so frauenfeindlich geäußert haben, dass mir echt schon schlecht wurde. Das werde ich jetzt hier auch nicht wiederholen. Und ich war eine weiße Frau und die haben mich so als ein bisschen hysterisch und ein bisschen, ne, ich soll mal nicht so rumzicken, quasi behandelt. Während ich jetzt eine schwarze Frau gewesen, hätte man mich wahrscheinlich, wie Pia das gerade gesagt hat, jetzt angry und aggressiv wahrgenommen. Und das heißt, das gleiche Verhalten von zwei verschiedenen Frauen mit verschiedenen Hintergründen, mit verschiedenen Aussehen wird anders bewertet. Also von Pia würde das wahrscheinlich anders bewertet worden sein wie meins. Beides abwertend, muss man dazu sagen, sind beide Frauen, beides abwertend. Bei ihr aber diese Note noch dazu kommt, dass sie halt ein Person of Color ist und deswegen als aggressiv wahrgenommen wird, wo wir als hysterisch und zickig dargestellt werden, was ja nochmal ein Unterschied ist, ne?
Genau, also wir als weiße Cis-Frauen sind trotzdem noch immer eine der privilegiertesten Gruppen im Patriarchat. Ja. Muss man so sagen, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen und uns oft nicht so fühlen, aber ist
ja. Ja. Danke, Pia, für diese Perspektive. Eine weitere Perspektive, die wir mit einbringen wollen, ist Klassismus. Das kenne ich tatsächlich auch, weil ich bin ja aus einer, mittlerweile hat meine Mama studiert, aber halt auf dem zweiten Bildungsweg, als ich schon erwachsen war. Und früher hatte ich häufig das Gefühl, dass wenn ich bestimmte Tonen nicht treffe, dass ich unbedingt als zickig gelte, sondern halt als ungebildet und unprofessionell. So, wenn ein Mann das Gleiche gesagt hätte, wäre das nicht passiert. Und da kommt noch diese Perspektive dazu, okay, ich bin eine Frau, die sich nicht verhält, wie sie sich verhalten soll. Und dann ist sie halt wegen Klassismus, also weil ich halt aus einer ärmeren Familie komme, nicht aus der Bildungselite, bin ich ungebildet und unprofessionell. So, das ist nicht professionell. Und das war auch mal sehr hart, muss ich sagen.
Ich bin ja auch so ein ostdeutsches ArbeiterInnenkind vom Dorf.
Genau.
Ne?
Ja,
ich bin die Erste, die aufs Gymnasium gegangen ist. Bei mir gab es kaum, also das Gymnasium war eine Stunde entfernt. Ich habe so oft selbst von meinen LehrerInnen damals gehört, ich habe da nichts zu suchen. Mein Stiefvater war halt auch so langhaarig und lief immer in so komischen Lederhosen rum. Also wir waren halt auch für alle anderen so die asoziale Familie.
Ja.
Und mir hat das halt auch, ne, andere, während andere irgendwie Nachhilfe bekommen haben und auch teilweise ein ganz anderes Vokabular hatten, war ich halt immer nur die vom Dorf.
Ja. Und diese internalisierte Hass, den haben, glaube ich, auch, also ich glaube, der ist auch sehr stark. Gerade Klassismus ist sehr stark, dass du auf Leute hinabblickst, weil sie vermeintlich weniger gebildet sind. Weil du weniger Bildung direkt als dumm bezeichnest. Und das ist super, ich will jetzt nicht ableistisch sagen, weil wieder das ein Fremdwort ist, sondern super behindertenfeindlich. Das ist eigentlich das richtige Wort. Also, das habe ich super oft erlebt, dass Leute mich so behandelt haben. Und es ist wieder, und natürlich, ja, liebe Männer, auch Männer werden so behandelt. Ne? Auch der Klassismus trifft Männer, auch der Rassismus trifft Männer. Aber es geht heute nicht um euch, sondern es geht um uns. Es geht um Flinterpersonen. Das heißt, wir haben diese Doppeldiskriminierung. Wir sind Frauen oder Flinterpersonen und plus irgendwelche anderen Faktoren, die dazukommen. Rassismus, Klassismus, Transfeindlichkeit. Dadurch werden wir einfach häufiger und stärker diskriminiert. So. Ich habe auch eine Studie, weil ich habe natürlich immer Studien. Es war gar nicht so leicht, was dazu zu finden, weil surprise, surprise, es gibt nicht so wahnsinnig viele aussagekräftige Studien zu internalisierter Misogynie. Weil wen interessiert das natürlich auch? Frauenfeindlichkeit, das ist ja...
Ne? Ist kein Problem.
Kein Problem, wir sind schon alle links gleichberechtigt.
Friedrich Merz hat seine Töchter gefragt, die meinten nö.
Ja, passt, kein Ding. Alles gut. Aber ich habe eine gefunden von der HAW Hamburg, da kann ich auch in den Shownotes reinschreiben. Und die hat herausgefunden, dass die eigene internalisierte Misogynie umso stärker ist, also umso mehr Frauen generell traditionelle Frauenbilder haben. Also umso mehr du halt sowieso denkst, okay, Frauen sind besser darin, sich um Kinder zu kümmern, was ja erstmal als was Positives geframed wird. Ne? Auch wenn du positiv traditionelle Frauenbilder hast, bist du trotzdem stärker davon betroffen. Von internalisierter Misogynie. Und sie sehen sich auch selber stärker durch die Außenperspektive. Also Frauen, die traditionelle Rollenbilder übernehmen oder leben, sehen sich stärker ihr eigener Selbstwert mit Aussehen verbunden, mit Attraktivität. Und so mehr man es bei sich selbst macht, das ist vielleicht ein interessanter Punkt, umso mehr man sich selbst immer im Außenwahrnehmung wahrnimmt, umso mehr macht man das auch mit anderen. Also wenn du immer wieder sagst, bin ich hübsch genug, bin ich schlank genug, bin ich das genug, bin ich zu dies, bin ich zu jenes. Wenn du dich die ganze Zeit kritisierst selber, dann neigst du natürlich auch mehr dazu, das bei anderen zu machen. Das heißt, der erste Schritt aus dieser internalisierten Misogynie raus ist Selbstliebe. Das hört sich jetzt so simpel an. Ich weiß, dass es super hart ist. Für mich fing das mit nicht mehr Tragen von BHs an, weil ich dann immer dachte, oh Gott, meine Brüste sind nicht hübsch genug, die sind zu hängig, man sieht die Lippe, bla bla bla. Das hat bestimmt ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich confidently, also selbstbewusst ohne BH rausgehen konnte. Das weiß ich, dass es total hart ist, aber umso mehr man sich selbst liebt und umso mehr man sagt, oh, mir egal, dass ich da eine Falte habe und da ein graues Haar und so weiter, umso weniger überträgt man diesen Selbsthass auf anderen, diesen Hass auf Frauen, auf andere. Und umso weniger neigt man auch dazu, Sexismus kleinzureden. Also Frauen, die Sexismus kleinreden, neigen natürlich auch mehr zu internalisierten Misogynie. Und ich fand die doch ganz interessant, die Studie am Ende, weil einfach diese Selbstliebe ein Schlüssel sein kann, also Selbstakzeptanz und Selbstliebe und ein Schlüssel sein kann, aus diesem Kreislauf rauszukommen.
Ich musste gerade auch so instant an diese ganzen sehr konservativen Tradwives denken, die gerade sich auf Insta auch immer so inszenieren, so ja, in ihren moderaten, ja, hübschen, aber doch bedeckten Outfits. Ne? Da findet ja dann auch von denen auch immer ganz oft so ein Slut-Shaming statt. Ja. Ne? Also alle Frauen, die sich dann vielleicht auffälliger schminken oder freizügiger kleiden, die werden ja dann auch direkt irgendwie immer so, die ist billig und die will irgendwie, ja, nur Männer anmachen. Und da findet ja dann auch so eine richtig krasse Abwertung statt, weil die so sehr in ihrem traditionellen Rollenbild sind und in ihrer engen, ja, Vorstellung, wie sich eine gute Ehefrau zu kleiden hat, dass alles, was von dieser Vorstellung abweicht, einfach so direkt komplett abgewertet wird. Und da, das ist dann so derselbe wie so der Inselsprech, also diese ganzen Alpha-Bros, die nehmen sich tatsächlich, finde ich, überhaupt nichts, nö, wie die halt dann über andere Frauen urteilen.
Ja. Nee, das ist ungefähr gleich. Und vor allem fängt es auch wieder bei sich selber an. Ne? Dieses, dass sie immer perfekt aussehen müssen und so weiter, ist ja ein Glaubenssatz, den sie für sich selbst auch haben. Und weil sie den für sich selbst haben, übertragen sie den auf die andere. Also wenn du die Videos von den Tradwives siehst, ist ja kein, also so wie ich jetzt hier da sitze, würde sich ja keine Tradwife jemals trauen, sich zu präsentieren. Ich habe hier einen, keine Ahnung, ob man das überhaupt einen Dutt nennen kann, auf dem Kopf und meine Haare heute noch nicht gekämmt. Und ich sitze hier mit einer Kuscheldecke und darunter habe ich quasi einfach nur Schlabbersachen an. Das ist halt da würde ich, also wenn du jetzt dieses Video von mir siehst und reingespielt bekommst in deiner Timeline, wirst du erstmal im ersten Moment eher weiter scrollen, als bei einer schickimicki geschminkten Frau mit gut gestylten Haaren und hübschem Kleid, am besten mit einer schönen gestylten Wohnung. Und das, auch das ist internalisierte Misogynie, dass du weniger mir zuhören würdest, wenn ich nicht außen so präsentabel bin, wie du es innerlich erwartest, als jemand, als wenn ich das wäre. Also es wäre ja mein super spannendes Experiment auch, wenn wir zwei Reels machen und eins so und eins super hübsch gestylt. Ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass das super hübsch gestylte Reel wesentlich mehr Reichweite bekommt. Und auch das ist internalisierte Misogynie.
Und das Pretty Privilege, ne?
Also, und ne? Pretty Privilege. Das, also, ich meine, ich bin trotzdem
das ist, also,
aber ja.
Ja, aber ne, das Pretty Privilege hat ja immer so verschiedene Seiten.
Das Pretty, ja.
Genau, dass wir Menschen, die wir attraktiv finden oder denen wir Attraktivität zuschreiben, gleichzeitig ganz anders wahrnehmen. Wir nehmen hübsche Menschen, aber auch wieder, ne? Wir nehmen hübsche Menschen angeblich sympathischer wahr, kompetenter. Allerdings bei Frauen neigt das, wenn die wieder zu hübsch und zu attraktiv
dann
durch den Male Gaze wahrgenommen werden, dann werden sie wieder in diese Schublade gesteckt, dass die ja quasi nur das hübsche Dummchen sind. Und Frauen passiert hier dann wieder, ne? Die kriegen vielleicht durch vielleicht mehr Klicks, mehr Reichweite. Das ist ja immer so, dass der Vorwurf, dass Frauen da ihr Privileg nutzen würden und werden gleichzeitig aber, werden die, deren Inhalte wieder abgewertet, weil Männer es anscheinend, also ne, vor allem Cis-Männer es ja nicht wahrhaben können, dass Frauen gut aussehen und kompetent sein können. Und gleichzeitig liegt es ja auch daran, dass Cis-Männer Inhalte konsumieren, weil sie meistens ja die Frauen und Posterstellerin objektifizieren.
Ja.
So, ne? Also du klickst, die klicken halt Inhalte an, die, weil sie die Frau irgendwie sexualisieren und irgendwie dann geil finden. Und
aber
werfen
die Inhalte interessieren sie nicht.
Und werfen diesen Frauen dann aber vor, du hast ein Pretty Privilege und du kriegst ja viel mehr Reichweite als ich. Ja. Und dann denke ich mir, ja, dann bist du halt nicht ihre Zielgruppe. Vielleicht judgest du Frauen dann nicht immer nur nach ihrer Optik und deinem scheiß Male Gaze. Ich fand den Inhalt gut.
Ja.
Es ist scheißegal, ob sie einen Bademantel anhat oder einen fucking Tanktop. Es ist Sommer, es sind 40 Grad. Natürlich tragen wir da keine Rollkragenpullis auf Fotos. Und es gibt tatsächlich den Nachweis, dass das selbst schon in der Schule wieder losgeht, dass hübsch wahrgenommene Kinder, also so, umso hübscher ein Kind wahrgenommen wird, umso mehr Förderung erhalten diese Kinder.
Ja.
Und
was hübsch ist ja auch einfach voll also ist ja auch voll gesellschaftlich geprägt, ne? Also das ist ja, es gibt ja dann wieder nur ein ganz bestimmtes Bild von hübsch und wenn du genau dem nicht entsprichst, dann bist du raus. Und was das ist, bekommst du halt als Kind so krass eingebläut durch Kinderbücher, Serien, Werbung, überall siehst du halt die gleiche Art von Person, ne? Die gleichen Art von Hautfarbe meistens, weil das mittlerweile ein bisschen diverser geworden ist. Also, aber ich hatte auch das Thema mit meinen Kindern tatsächlich, ne? Also ich kenne, also das Kind, also in Kindernbüchern kommen halt Menschen mit Behinderung und dunkler Hautfarbe wesentlich seltener vor. Und es ist dann was Besonderes, wenn es mal da ist. Und es wird dann erwähnt. Also dann wird dann drauf gesagt, guck mal, da ist ja ein Mädchen im Rollstuhl. So, das heißt, was hübsch ist und was gut ist und was toll ist, es wird sehr früh in Kinderbüchern thematisiert.
Ja. Es gibt mittlerweile, ich liebe den Tebalu-Shop oder Transfarbe, kann ich nur empfehlen, unbezahlte Werbung, kurzer Zwischendrop. Also ich habe das ja auch gemerkt, die Entwicklung seit 8 Jahren Mutterschaft hat sich da tatsächlich viel getan. Aber find mal ein Buch, das keine weißen, blonden Kinder hat oder Babys, die schon rosa und hellblau tragen und kleine hübsche Prinzessinnenkleider und Rüschenröckchen. Und ich habe überhaupt nichts gegen Prinzessinnenkleidern, go forward. Ich habe nur was dagegen. Wenn das von Anfang an irgendwie keine andere, also wenn Kinder denken, sie haben irgendwie keine andere Wahl. Meine Tochter hat irgendwann mal, ich glaube, da war die 4, gesagt, so ja, Mädchen müssen lange Haare haben.
Und ich dachte mir so, meine Haare kurz zu schneiden.
Habe ich ja gemacht. Ich habe dann nächsten Tag, geil, dank ADHS und fehlender Impulskontrolle, ich war darüber so geschockt, dass mein Kind sagt, Mädchen müssen lange Haare haben, dass ich mir nächsten Tag einen Rasierer genommen habe mit meiner Nachbarin und dann hat die mir 9 mm Buzzcut verpasst. Hast du das echt ganz schlimm?
Ich habe das ja nie gemacht, weil ich habe es nicht geschafft.
Gibt es ein Foto auf LinkedIn? Ja, ich habe mir einen 9mm Buzzcut gemacht.
Bin sicher, es steht dir total geil. Du bist auch mit 9mm Buzzcut sexy.
Aber tatsächlich, das hat auch ganz, ganz viel mit mir gemacht. Also ne, ich habe mir diese Haare abrasiert und erstmal habe ich mich wie eine Krassmaus gefühlt. Mein Kind war so völlig geschockt, weil klar, ne, große Veränderung. Ich meine, jetzt weiß ich auch, dass die neurodivergent ist und das ist jetzt vielleicht nicht die coolste Idee, war das so impulsiv zu machen. Aber ich
habe ja nicht das beste Vorbild, aber egal.
Ich habe tatsächlich erstmal gemerkt danach, wie viel ich meiner eigenen Weiblichkeit an so stereotypen Dingen wie langen Haaren zugeschrieben habe. Ich habe mich kaum noch, ich habe mich danach eigentlich gar nicht mehr getraut, ungeschminkt rauszugehen, weil ich dann irgendwie immer dachte, und ich sehe so völlig unweiblich aus, ich muss jetzt irgendwie mehr auf meine Outfits achten, ich kann jetzt hier nicht so im Schlabberlook rumlaufen und dann irgendwie noch hier meine 9mm Haare haben. Also ich habe da wirklich eine Weile gebraucht, ich habe das auch ein paar Mal nachrasiert, ich habe das relativ lange so getragen, aber ich habe halt selber dann erstmal für mich gespürt, wie viel ich so langen Haaren zu schreiben und dass ich echt so gestruggelt habe.
Wie mache ich das nicht, weil ich genau weiß, also ich will es eigentlich auch machen, weil ich dieses Erlebnis einerseits will und andererseits mache ich es nicht, weil ich genau weiß, wie unglaublich hässlich ich mich dann fühlen werde und wie hart es sein wird, und das ist ja einfach nur ein internalisierte Misogynie, das ist ja einfach nur ein Glaubenssatz, ne? Und wie hart es sein wird, sich damit auseinanderzusetzen und damit zu konfrontieren. Und du kannst ja auch nicht einfach sagen, ich fühle mich jetzt nicht mehr hässlich. Das ist ja nicht was, was du einfach so sagst, sondern es ist weg, sondern es ist wie mit dem BH damals. Und ich kann es nicht rückgängig machen, deswegen bin ich einfach immer noch so, habe ich wirklich die Kapazität, mich emotional gerade da dem zu stellen? Weil es ist schon ein großer Schritt, sich dem zu stellen.
Ich habe mich gar nicht hässlich gefühlt. Ich habe tatsächlich mich nicht weiblich, in Anführungszeichen. Ich habe da wirklich so, oh, meine langen Haare sind weg, jetzt sehe ich nicht mehr so feminin aus. Und also so ne? Und das war wirklich, also es war ein spannendes Experiment. Und ganz, ganz schlimm fand ich aber auch, ne, also hier in Berlin in meinem Kiez, wie krass auf einmal meine Optik von fremden Menschen beurteilt wurde. Ja. Also normalerweise, ich wurde hier nie, meine Optik, wenn ich hier in einem scheiß Rossmann spazieren gegangen bin, meine Optik wurde nie kommentiert. Kaum hatte ich einen 9mm Buzzcut. Gerade so die älteren Menschen und, wo wir dabei sind, gerade ältere Frauen. So, ne, da denkst du so, oh, eine süße Omi, gehst du dran vorbei und dann so, oh, sieht das schlimm aus, guck mal. So würde ich ja nicht rumlaufen.
Echt, sowas hast du gar nicht gesagt? Oh Mann,
ja, ich war bei Rossmann, da hat mir mal einen gesagt, ich habe ja so ein hübsches Gesicht, wieso verschandel ich mich so? So ungefragt. Und das ist mir noch nie passiert. Und kaum, das war wirklich, und das ist nicht nur einmal, das ist nicht nur zweimal, das ist dreimal passiert. Das ist mir tatsächlich mehrmals die Woche, ist das damals passiert. Und ich war völlig geschockt und hätte niemals damit gerechnet, weil ich bin ja, ich würde sagen, ich entspreche schon so einem normschönen Klischee.
Ja. Das ist ein Schock, glaube ich, dann.
Würde ich ja schon irgendwie sagen. Und das war für mich dann so richtig krass. Auf einmal wegen blöden 9mm Haaren, wie viel ich und aber auch mein Umfeld Fraulichkeit, weiblich sein, Schönheit tatsächlich an so banalen Langhaaren festgemacht hat. So, wollte ich nochmal.
Ist mir gerade so spontan
eingefallen.
Das ist ein super Beispiel. Ich habe das ja auch, bloß dass ich es nicht erlebt habe, weil ich mich ja nicht traue. Aber eine Sache, die mir eingefallen ist als erstes, als ich darüber nachgedacht habe, wo ich total krasse internalisierte Glaubenssätze hatte, die ich aber überwunden habe. Und das war, dass ich in meinen 20ern fast nur mit Männern befreundet war und nicht mit Frauen, weil ich gedacht habe und gesagt, das finde ich ja fast noch schlimmer, denken kannst ja, was du willst, aber pass auf, was du sagst, ne? Ich komme besser mit Männern klar, weil die sind nicht so zickig. Und die sind nicht so anstrengend. Und also die sind nicht so, weißt du, immer, also Frauen, oh, was soll ich mit denen? Die sind ja, die wollen nur über Mode reden und das interessiert mich alles nicht und deswegen bin ich mit Männern befreundet. Das war so mein, nicht die ganzen 20er, weil ich dann Gott sei Dank in der Mitte der 20er zwei, drei richtig coole Frauen kennengelernt habe. Aber bis dahin hatte ich eher, weil ich einfach die einzige Frau in so einer Männergruppe und dachte, das ist auch voll cool und ich bin jetzt voll cool und voll was Besonderes. Das ist so, ja. Hattest du es auch?
Mimi war ein Pick-me-Girl.
Ja, ich war ein totales Pick-me-Girl. Ich war so. Gleichzeitig aber auch nicht, weil ich halt auch nichts mit Männern zu tun. Also es war so ganz cool. Ich wollte auch nicht, dass Männer mich picken, weil ich habe ja eine Partnerperson gehabt und wollte zu dem Zeitpunkt auch keinen anderen. Und ich wollte von den Männern auch nicht sexualisiert werden, weil das sind ja meine Freunde und haben sie auch nicht gemacht. Ich habe einen guten Freundeskreis gehabt, aber ich war schon der Meinung, dass die einfacher sind. Und so im Nachhinein, ich bin auch mit einigen immer noch befreundet von den Männern von damals, würde ich jederzeit sagen, dass alle Frauen, mit denen ich befreundet bin, einfacher sind als die Männer, mit denen ich befreundet bin. Ist true.
Ich habe da
auf jeden Fall mehr aware.
Es ist tatsächlich auch eine Frage gewesen, die ich dir hätte sonst noch stellen wollen. Ich habe tatsächlich ein paar Fragen vorbereitet, weil ich wollte mich ja heute noch vorbereiten.
Mal, stell mal, was war denn die
gleich?
Frage?
Nee, gleich. Ich wollte nochmal, ich habe mich nämlich tatsächlich wirklich gefragt, weil ich hätte jetzt von mir gesagt, ich war definitiv ein Pick-me-Girl.
Ja.
Definitiv, weil ich hing auch immer mit Jungs rum und fand das bestimmt auch cool. Und auch dieses bestimmt hatte ich hatte das hundertprozentig auch, weil ich von denen natürlich auch gehört habe, ich bin anders als die anderen Mädchen.
Ja, klar.
Das war natürlich ein geiles Kompliment. Also mittlerweile, wenn das jemals ein Mann zu euch sagt, run.
Rennt.
So.
Renn so schnell weg.
Aber gleichzeitig struggle ich so ein bisschen damit, weil tatsächlich darf ich ja nicht vergessen, dass ich eine undiagnostizierte Autistin mit ADHS bin. Und jetzt frage ich mich...
Jetzt eine diagnostizierte.
Jetzt frage ich mich rückblickend betrachtet, weil die Jungs, mit denen ich abgehangen habe, die waren schon, das waren halt so eine Kiffertruppe, die hingen halt rum und haben zusammen gekifft. Und die haben jetzt halt ganz stereotypisch, klischeehaft, sich jetzt nicht so über komplexe Themen unterhalten und auch nicht viel über Probleme und Emotionen. Ist ja auch immer ne, so ein stereotypisch männliches Problem. Und rückblickend betrachtet, was war davon von mir wirklich Pick Me und was war die Autistin, die die Social Codes dieser Gruppe weitaus unkomplizierter empfand? Weil ich weiß, ich wollte früher immer eine beste Freundin haben. Das habe ich mir so sehr gewünscht. Ich habe gar keinen Bock auf Menschen gehabt, aber ich habe mir immer gewünscht, eine beste Freundin, mit der man so durch dick und dünn geht. Und ich habe dann immer, wenn ich so versucht habe, Räume zu infiltrieren, ich war halt, weil das stimmt zu einem gewissen Punkt, ich war anders als die anderen, aber ich war anders als alle Menschen, weil ich habe mich immer wie ein Alien gefühlt.
Ja, es hat aber weniger damit zu tun, dass du anders als andere Frauen bist. Du warst auch anders als Männer, so wie ich halt auch, weil du halt einfach neurodivergent bist. Genau.
Genau. Ich glaube, also
Ich glaube, vielleicht ist, dass Frauen mich durchaus auch mehr abgestraft haben als Männer. Das kann ja durchaus sein, ne? Weil diese internalisierte Misogynie führt ja auch dazu, dass du Frauen, die dann versuchen, in deine Gruppe einzudringen und die sich nicht so verhalten, wie Frauen sich verhalten sollten, eher zu spüren bekommen, weiß ich jetzt nicht so, ne? Ich weiß es nicht genau, aber...
Aber darum weiß ich gar nicht, ob ich mich wirklich 100% als Pick-Me-Girl identifizieren würde, rückblickend betrachtet, weil mittlerweile, ich glaube tatsächlich, dass das so ein Ding hatte, dass mir viele Codes so nicht bekannt
Komplimente
waren, dass gerade so viele verschiedene Mädels mit dem Spiegeln, es war unglaublich schwierig, dann ich hatte so gar keine Interessen, ich war schon immer eine Buchmaus, ich konnte mich nicht mit diesen anderen Themen. Ich habe mich da nie mit identifiziert. Und darum ist es mir super schwer gefallen. Und in dieser Jungsgruppe, weil ja, die waren nicht so komplex, um das, ich versuche das jetzt irgendwie nett, sonst werde ich wieder als Männerhasserin dargestellt. Aber die waren halt,
du hast jetzt auch nicht die tiefsten Gedanken, wenn du die ganze Zeit, also wenn du kiffst gerade, ne? Ich habe ja auch schon mal gekifft, dann bist du jetzt nicht so, dann fühlst du dich so, als ob du die allertiefsten Gedanken aller Zeiten hast. Aber meistens hast du dann eher entspanntere
Einsichten. Da war halt wenig Gespräch, wenig komplex und das war auch alles einfacher dadurch quasi zu lesen. Ich hoffe, ich habe das nett genug jetzt dargestellt, wenn ich sage, die waren halt irgendwie nicht so komplex und vielschichtig. Und das war irgendwie für mich leichter, dann da abzutauchen. Aber was definitiv Pick Me war, ich schäme mich bis heute, ich habe einfach den frauenfeindlichsten Hip-Hop gefeiert.
Gehört. Ja, das haben ganz viele.
Ja, weil ich höre bis heute Hip-Hop, aber feministischen und linken.
Und da gibt's richtig
Guten. Und wenn ich mir überlege, zu was ich früher gefeiert habe, da ging's um, also es ging immer um Abwertung, es ging immer um wirklich vulgäre, abwertende Sprache, es ging um Gangbang, es ging, und frühere Sarah tanzte dazu.
Und nichts gegen Gangbang, aber es war kein Freiwilliger in dem Fall.
Es war nein, das ist kein Kink-Shaming, da ging es ganz bestimmt nicht um Consent in Hip-Hop-Videos. Also wenn ich so mach One Orgy 69 Frauenarzt, ich habe das früher gehört und das war dann so, das war dieses typische, ja, ich fühle mich damit nicht mitgemeint. Ich kann das trennen, das ist ja Kunst. Es ist die größte pornografische, abwertende Scheiße ohne Consent.
Ja.
Und ich habe das gehört, weil meine Freundesgruppe hat das halt gehört und gefeiert. Und da definitiv, also die wird die Krise kriegen. Also jeden Menschen, der oder gerade so Cis-Männer, die so einen frauenfeindlichen Hip-Hop hören, da mache ich einen großen Bogen um die. Da möchte ich nichts mit zu tun haben, weil ich kann gar nicht verstehen, wie man das nicht voneinander trennen kann. Und das war definitiv richtig hardcore Pick-me von mir. Definitiv.
Ja, verstehe ich. Habe ich nicht gehört, ich habe James Blunt gehört. Ich hatte auch immer einen sehr speziellen Musikgeschmack, wie Biri wahrscheinlich attestieren kann.
Genau. Du hast einen Musikgeschmack.
Ich habe einen, ja.
Würde Beri nicht anzweifeln, dass du überhaupt...
Also jetzt in der Retro-Perspektive verstehe ich auch, warum ich so wenig Musikwissen habe, weil ich habe dann meistens einen Künstler gehört oder eine Künstlerin und ein Album von der Person gefunden und dann anderthalb Jahre lang nur dieses Album gehört und nichts anderes. Ich habe halt sehr obsessiv Dinge gehört, die ich gerne mag. Das ist bis heute noch so. Ich finde immer Lieder, die ich mag, so 2-3 Stück, und die höre ich in Dauerschleife, wochenlang. Und nichts anderes. Weil ich nichts anderes ertrage. Ja. Ich ertrage ja nur diese 3 Lieder. So, und deswegen habe ich so ein ganz extrem schlechtes Musikwissen, weil ich ja einfach nur ganz, ganz, ganz wenig gerne höre und dann das sehr, sehr, sehr viel. Also da brauche ich dann nichts Neues. Da mag mein Gehirn dann immer wieder das Gleiche. Und den ganzen Tag kann ich auch den gleichen Song hören. Das finden Leute auch verrückt. Aber egal.
Ich auch.
Fun Side Fact, der jetzt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat. Aber ich höre momentan ein Lied die ganze Zeit. Immer wieder, immer wieder.
Welches ist das?
Not All.
Was?
Don't Give Men Microphones.
Ah, oh ja, ja. Mm. Ja.
Habe ich irgendwie seit der letzten Woche drin. Das ist Wolf and Bear war davor meine Obsession. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da geht es darum, dass halt, ne, dass man lieber mit Bär alleine sein will.
Meine Musikkenntnisse sind genauso gut ausgebaut wie deine. Also.
Ah, ja. Das muss ich aber mal schicken, das wirst du lieben. Da geht es darum, dass es halt man Frauen lieber mit einem Bären alleine sind als mit einem Wolf, mit einem Hund, Mann. Habe ich einen Mann jetzt als Hund genannt?
Ja. Nee. Ich wollte gerade sagen, Hund ist doch richtig.
Hund ist better. Als Mann. Sorry, habe ich auch nicht gesagt. Let's go. Next topic. Ich bin richtig beliebt. Genau.
Okay, wir steigen jetzt direkt ein. Hast du jemals eine Frau wegen ihrer Freizügigkeit abgewertet?
Ja, auf jeden Fall. Hast du das gemacht? Bestimmt. Also ich kann mich jetzt gerade an keine Situation erinnern, aber ganz, ganz, ganz bestimmt. Wenn ich als jünger war. Auch heute, auch als ich nicht mehr jünger war, doch. Auf jeden Fall, je nach Kontext halt. Ich glaube jetzt, bis ich es irgendwann verstanden habe, dass es auch total lächerlich ist, dass du am Strand halt mit Bikini rumhüpfst und in der Stadt kriegst einen Herzinfarkt, wenn dir jemand Tanktop trägt. Wo ich mir denke, okay, makes no sense, aber egal.
Du? Habe ich definitiv auch gemacht. Gleichzeitig aber auch aus meiner eigenen Unsicherheit heraus, weil wie gesagt, Body Dysmorphia. Ich habe mich schon immer sehr viel auch im Schlabberlook gekleidet, weil ich mit meinem eigenen Körper so unzufrieden bin. Und ich glaube, da war dann auch eine riesengroße Portion Neid auf andere Körper und vor allem aber auch, mittlerweile habe ich das gut reframed, mittlerweile, ich feiere einfach jede Frau, die sich einfach so anzieht, wie sie Bock drauf hat, generell jeden Menschen. Und früher hat das ganz viel Unsicherheit in mir ausgelöst und natürlich ist dann meine Unsicherheit in eine Abwertung gerutscht, damit ich mich wahrscheinlich auch selber innerlich besser fühlen kann.
Ich habe mir gerade vorgestellt, wie eine Frau auf der Straße, weil ich überlege, was meine Reaktion wäre oder mein Gedankengang. Und ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, wie eine Frau auf der Straße ist oder irgendwo, vielleicht auch im Business-Kontext und dann vielleicht zum Beispiel ein bisschen Bauch zeigt, weil damit hatte ich eine Zeit lang ein Problem, dass Leute bauchfrei sind. Das hat auch was damit zu tun, dass ich mich mit meinem Bauch nicht wohlgefühlt habe. Aber der erste, der Gedanke, der dann kommt und den ich aktiv unterdrücken und wegschieben muss und verneinen muss, ist, naja, wenn man nichts anderes zu bieten hat, zieht man sich halt so freizügig an. Das ist der erste Gedanke, den ich habe. Also nur, dass ihr checkt, dass auch Leute, die sich so krass mit Feminismus auseinandersetzen wie Sarah und ich, haben diese Gedanken. Ich kann diesen Gedanken nicht verhindern. Der kommt in meinen Kopf rein. Dann kann ich meinem Gedanken natürlich sagen, halt die Fresse, das stimmt nicht und anders handeln. Aber der Gedanke war das Erste, was ich gedacht habe, als ich mir das vorgestellt habe. Und genau das ist internalisierte Misogynie, dass ich erstmal denke, naja, wer nichts anderes zu bieten hat, muss ich halt ne knapp anziehen. Das ist der erste Gedanke, der in den Kopf kommt. Das haben wir alle. Da können wir nicht verhindern.
So ging es mir halt ganz früher, so mit Weight Bias. Ich wurde auch so sozialisiert in meinem Elternhaus, dass ich kann ganz viel Mist bauen, aber bitte werd nicht fett. Also so eine Sprüche. So mit so Sprüchen bin ich dann quasi groß geworden. Also das war da, da musste ich richtig krass viel aufbrechen. Also für meinen Stiefvater war es das Schlimmste, dass ich pummelig sein könnte.
Du schminkst dich ja auch nicht, ne? Also, ne?
Ich hab dich ein einziges Mal bei einem Fotoshooting so ganz leicht. Genau. Judgest du andere Frauen?
Ja.
Wenn die zu stark geschminkt sind?
Ich habe sehr lange alle Frauen gejudged und ich tue es ehrlicherweise immer noch ein bisschen, dass sie sich schminken. Also ich finde, es fühlt sich, meine rationale Seite sagt, jeder sollte sich schminken dürfen, wie er will. Das ist ja dein eigener Körper, mach damit, was du willst, ne? Auf der anderen Seite habe ich immer das Gefühl, dass es fast unmöglich ist, sich frei vom Patriarchat zu schminken. Also außer du machst es sehr kunstvoll, da fällt mir zum Beispiel Bex ein. Bex schminkt sich ja, glaube ich, Bex ist so die eine Person, wo ich sagen würde, es schminkt sich sehr frei vom Patriarchat. Bex schminkt sich, weil Bex es liebt, sich zu schminken. So, aber davon abgesehen habe ich bis jetzt noch keine Person getroffen, wo ich das Gefühl hatte, du machst das wirklich 100%, weil du persönlich daran Spaß hast und als Kunstform und als Ausdrucksform, sondern weil Frauen, die geschminkt werden, also die schminken, als schöner gelten. So, ich habe wieder ein bisschen mehr, also ich habe wieder ein bisschen mehr Verständnis, wenn man das bewusst einsetzt. Also das mache ich ja zum Beispiel. Ich schminke mich mittlerweile zu Fotoshootings, weil ich auf Fotos dann anders wirke und die Fotos benutze, um Geld zu verdienen zum Beispiel. Ne? Da denke ich mir, okay, da fixst du das Patriarchat. Ja, du benutzt quasi das, was du weißt, dass die Stereotypen sind für deinen eigenen Vorteil. Aber das Ding ist halt, wenn es wirklich so wäre, dass Schminken etwas wäre, was flächendeckend, also die sind ja fast so viele Frauen, wie sie schminken, ne? Das ist wirklich was wäre, was flächendeckend alle lieben würden. Da wären mehr Männer da, die sich schminken. Es schminken sich kaum Männer. Es sind so wenige Männer. Ja. Wenn es wirklich losgelöst vom Patriarchat wäre, dann würden sich im Alltag viel, viel mehr Männer schminken. Und deswegen ist es für mich persönlich keine echte freiwillige Entscheidung, sondern sie ist geprägt vom Patriarchat. Deswegen, ich judge das nicht, weil du kannst ja nichts dafür, dass du für Patriarchat geprägt bin, aber ich lade alle dazu ein, das ganz stark zu hinterfragen, warum sie das machen. Also machst du es jetzt gerade, um Vorteile auszunutzen, dann go for it. Machst du es, weil du dich hübscher findest, warum findest du dich hübscher mit Schminke? Warum? So, weißt du? Und wenn du es dann trotzdem machen willst, ist ja auch fein, aber ich glaube, der Großteil hinterfragt das nicht.
Nee, das ist auch, ich finde, das ist ein super, super, super schmaler Grat. Ja. Weil ich schmink mich ja, also ich habe Tage, da schminke ich mich nicht, da gehe ich einfach so raus und ich habe Tage, da schminke ich mich, so wie heute ein bisschen. Weil tatsächlich dieses, ich fühle mich frischer. Warum fühle ich mich frischer? Weil ich weiß, dass andere, wenn ich unter Menschen bin, mich wahrscheinlich werten und meine Optik einschätzen.
Und das verstehe ich ja auch, gleich, dass du dann positive Rückmeldung bekommst und dass du die natürlich möchtest. Deswegen sage ich, ich judge die Leute nicht. Ich habe das auch gemacht. Letzte Woche Freitag war ich beim BVV, also Bundesverband für Vereinbarkeit, beim Barcamp. Da habe ich mich morgens auch geschminkt. Und da meine ich auch ziemlich, schmink mich halt jetzt, weil es ist wie eine Maske für mich. Es ist wie so ein Schutzschild. Ich schmink mich jetzt, nicht weil ich hübscher wirken soll, weil ich das Gefühl habe, dann bin ich mehr so, kann ich mehr sein, wer ich sein soll, weißt du? Und das ist
Aber ich finde das schwierig. Also ich verstehe den Einwand total, ne, dass man hinterfragen sollte, warum machst du das wirklich, weil du willst oder weil dir eingetrichtert ist, dass du das wollen solltest. Finde ich super schwer, manchmal auszuklamüsern. Gleichzeitig dürfen wir, glaube ich, wieder unsere Perspektive, also ne, dass wir wieder aus so einer weißen Cis-Perspektive sprechen. Und wie du sagst, ne, Schminken ist für manche, das ist krasse Kunst.
Ja. Und du musst es halt manchmal auch machen, um weiterzukommen, ne? Also es ist halt auch das, wenn du dich schminkst und dadurch halt Vorteile im Job hast, dann hast du manchmal auch gar keine andere Wahl.
Nee, ich rede gar nicht um Job, ich rede auch so um die eigene Identität, also auch um seine eigene Identität ausdrücken zu wollen. Also, ne, dass manche ja, fühlen sich ja so, dass das Innenleben nicht mit dem Außenleben übereinstimmt. Dafür ist Make-up, also ne, dafür nutzen die Make-up Drag Queens. Genau, es ist halt aber nicht nur Kunst, es ist halt auch Selbstidentifikation und Selbstausdruck.
Aber das zum Beispiel habe ich weniger Judgment für. Das finde ich cool. Ich meine eher diesen Alltags. Ja, ich sage ja nur, was meine Gedanken sind, ob die jetzt richtig oder falsch sind, das möchte ich dahin. Also ich sage nicht, dass es richtig ist, aber wenn ich jetzt einfach nur gefragt werde, wie meine ersten Gedanken sind, dann ehrlicherweise judge ich das. Und ich muss es hinterfragen auf jeden Fall. Muss dann jetzt für mich herausfinden, ob das gut ist, es zu tun oder nicht oder in welchem Kontext. Aber ohne diese Ehrlichkeit werden wir nicht weiterkommen. Ja. Wenn du immer sagst, nee, ich judge niemanden, ist alles fein für mich, dann kannst du dich ja gar nicht hinterfragen. Dann kannst du dich auch gar nicht verändern. So, ne?
Ich hab das bei Schönheits-OPs. Also so gerade jetzt mit diesem ganzen Hyaluron- und Botox-Trend, weil da merke ich dann auch immer, also für mich, und das ist halt, glaube ich, dann auch mein Schubladendenken. Für mich, ich lese nämlich alle Menschen, aber halt besonders Frauen, lese ich immer als Opfer des Patriarchats, die das ja jetzt nur machen, um sich irgendwelchen Schönheitsnormen zu untergeben. Aber who am I to judge? Also vielleicht ist das ja gar nicht so, ne? Also aber trotzdem gerate ich da halt direkt so. Ja. Und ich merke auch, dass gerade wenn Frauen, die eigentlich auch Feministinnen sind, sich dann Schönheits-OPs unterziehen, da habe ich eine ganz krasse Doppelmoral. Also die verurteile ich tatsächlich.
Ne?
Ja, weil ich da mit einer noch anderen Brille drauf gucke und von denen dann wieder einen viel höheren moralischen Anspruch irgendwie habe innerlich. Und ich habe dann ein richtig krasses Störgefühl und denke mir, wie kannst du dich so feministisch positionieren und 3 Wochen später auf einmal sind deine Lippen aufgespritzt.
Was ja aber auch wieder krass ist, wenn ein Mann das macht, würdest du das nicht machen. Wenn du jetzt einen feministischen Mann hättest, ne, und einer auf Instagram oder so, oder nehmen wir mal Mike, wenn Mike sich jetzt Botox spritzen lassen würde, sehe ich in keiner Welt, aber wenn, dann würdest du ja niemals sagen, oh, der verrät seine feministischen Ideale. Das heißt, du hast schon wieder 2 Standards zwischen Frauen und Männern.
Ja,
und das ist auch wieder Kacke.
Und auch
du
das,
niemals, ja, und auch, ich weiß, aber ich verstehe, das habe ich auch. Ich würde auch, aber keiner würde sagen, oh Gott, wieso spritzt er sich Botox? Der will ja nur hübscher wirken. Nee, da würde man erstmal denken, hast du eine medizinische Ursache? Wieso, also möchtest du das einfach? Also da würde man immer erstmal von Freiwilligkeit oder von medizinischer Ursache ausgehen. Bei Frauen gehst du direkt davon aus, die haben das Patriarchat geschluckt und den Feminismus verraten.
Ja, genau. Und das ist ja, ne, und wir sagen immer, ich trompete immer rum, so my body, my choice, und dann judge ich aber andere, weil die dann irgendwelche Eingriffe an ihrem Körper vornehmen. Es ist genauso ihr Körper, ihre Entscheidung.
Und gleichzeitig darf sie sich auch so achten, dass das Patriarchat trotzdem auf sie Einfluss hat.
Ja,
das ist halt so eine Wechselwirkung, dass es sehr schwierig ist, da Henne und Ei auseinanderzuhalten. Grundsätzlich würde ich sagen, hör einfach auf, Leute zu judgen. Du kannst ja ins Gespräch mit Menschen kommen und fragen, wieso, warum, weshalb, verstehen, deine Perspektive wiedergeben, sie anregen, dazu zu hinterfragen, ob sie das machen, weil sie es wollen oder weil es Patriarchat das will. So, aber am Ende, wenn sie sagen, ich will es trotzdem, muss man es halt respektieren und akzeptieren und nicht abwerten. Das ist für mich das Wichtige.
Genau.
So, ich werte den Menschen nicht ab, wenn sie geschminkt werden. Ich gehe nicht auf die Straße und sage, guck mal, die ist geschminkt. Oder denke so, der gebe ich jetzt wenig, also versuche das jedenfalls, der nicht negativ gegenüberzutreten der Frau, weil sie geschminkt ist.
Genau, wir haben jetzt ja auch überwiegend wieder von Cis-Frauen geredet. Wir hatten Transperspektiven, Woman of Color, aber ich habe ja eine gute Freundesperson von mir mittlerweile, ist ja Faye Wundersee, auch auf LinkedIn zu finden. Und Faye ist nicht binär. Und habe auch quasi Faye gebeten, uns ein O-Ton zu schicken, weil ich gerne wissen wollte, ob halt auch nicht-binäre Personen internalisierte Misogynie kennen oder quasi erlebt haben.
Als nicht-binäre und autistische Person kenne ich internalisierte Misogynie seit meiner Kindheit. Ich war schon immer relativ groß und athletisch gebaut und auch in meinem Verhalten eher burschikos und hatte Attribute, die man eher Jungs zuschreiben würde. Also ich habe lieber mit Bällen als mit Puppen gespielt und habe auch nie verstanden, warum es jetzt starke Jungs braucht. Und dadurch hat sich eine innere Ablehnung gegen weibliche Eigenschaften stark etabliert. Also auch eine Ablehnung gegen körperliche Anzeichen. Und ich wollte lange nicht als weiblich gelten. Und es hat einige Jahre gedauert, bis ich einfach meine Eigenschaften annehmen konnte. Und auch sagen konnte, ich bin nicht binär und ich muss jetzt nicht in die ein oder andere Richtung tendieren.
Ich finde ja eigentlich, Faye macht halt auch wieder super gut deutlich, wie schlimm und belastend es eigentlich ist, wenn wir von Anfang an gerade unsere Kinder in diesen binären, stereotypischen Geschlechterrollen erziehen. Also das ist ja eigentlich genau das,
was man eigentlich dem gar nicht gerecht werden kann. Auch wenn man ist ganz genau das, was ist ja eine sehr schmale Schublade, eine kleine, in die man passen muss, um Mädchen oder Junge zu sein. Und da draußen gibt es einfach, also dazwischen ist einfach so viel mehr. Und wenn wir das von Anfang an machen, dann ist es fast, man ist fast zum Scheitern verurteilt.
Und ich finde halt gerade, also ne, ich habe ja auch 2 Töchter und ich finde gerade mit Kindern ist das binären Schubladen sind besonders eng und klein
Ja.
Es ist alles, es gibt, geh mal in einen Klamottenladen, es gibt hellrosa, es gibt blau, es gibt Piraten und Ninjas und es gibt Rüschen und Prinzessinnen und es gibt gefühlt irgendwie, es gibt kein dazwischen. Also es wird dir sehr gut schon von der Optik her klar gemacht, wie Mädchen auszusehen haben und wie Jungs auszusehen haben. Es ist alles auf einmal Mädchenkleidung in derselben Größe, ist grundsätzlich gefühlt trotzdem zwei Nummern kleiner. Es ist schon Kleinkind, Kindergartenalter, es ist alles irgendwie schon tailliert und bauchfrei geschnitten. Also es ist, ich fand es halt krass, wie stereotypisch das losgeht. Find mal ein Baustellenbuch mit anderen Menschen außer weißen Männern. Find mal ein Feuer. Also es gibt kaum, also es ist halt super krass binär.
Und es erwischt die Kinder so früh, ne? Es erwischt die so früh. Meine Kleine ist jetzt 3,5 und ich muss mich regelmäßig Sätze anhören, dass. Also gestern hatte ich das gleiche an, was ich jetzt anhabe. Eine schwarze Leggings, ein weißes Oberteil. Oder ein schwarzes Oberteil, ein schwarzes Oberteil. Man, das ist hässlich, das ist ja schwarz. Wenn du schick sein willst, musst du ein Kleid tragen. Du kannst schick sein mit einem Kleid. Und dann meinte ich, was da machen denn Jungs, ne? Also die tragen ja in der Regel keine Kleider bei euch in der Kita, denn die können nicht schick sein. Für sie ist also nur Mädchen können schick sein. So, und das ist halt so, wo ich mir denke, oh. Woher kommt das nicht von mir? Und es ist halt so krass, weil sie ist halt noch so jung und gleichzeitig schon so krass gepackt davon. Ne? Wir haben hier jetzt eine sehr große rosa Phase, die haben wir jetzt gerade erreicht. Alles muss rosa sein, weil wenn man Mädchen sein will, muss man rosa tragen. Und sie will jetzt auch die Haare wachsen lassen, obwohl sie die vor kurzem erst geschnitten hat, weil wenn Mädchen hast, muss man lange Haare haben. Und das ist super krass, weil es eigentlich nicht das ist, was sie gerne mag. Sie liebt Traktor und so weiter, aber es gibt nichts rosa Traktor. Geh mal zum Chibo. Da ist...
Ich kann und will mir das tatsächlich irgendwie gar nicht vorstellen, weil wenn das für uns ja quasi so als Cis-Frauen schon sich kompliziert anfühlt in dieser Welt, kann ich mir halt nicht vorstellen, wie verwirrend und schmerzhaft und krass das gerade, wenn du eigentlich im Schutz und
dann als Kind auch noch, wo du es nicht so wirklich verstehst, ne?
Sicherheit.
Faye war ja damals auch noch ein Kind, als Day das erste Mal das so wahrgenommen hat. Und dann bist du ein Kind und kriegst diese ganzen Sachen zu spüren und denkst so, ich bin einfach nur falsch. Es muss so hart sein.
Ja. Also was das ja auch dann im Nachhinein für Schmerzen und Trauma hinterlassen muss, das kann ich mir halt einfach nicht vorstellen. Und das ist einfach wieder ein Grund, wenn wir wieder über Kinderschutz reden wollen, ne, das machen wir ja auch immer irgendwie in anderen Kontexten, wie wichtig es ist, eigentlich unser binäres Denken halt definitiv mal ein bisschen zu lockern und aufzubrechen.
Das würde Kinder mal schützen.
Anderes Thema wahrscheinlich. ich habe noch eine Frage.
Ja, mach mal.
Du bist ja auch eine Buchmaus.
Mhm.
Ich glaube, du liest ja so bestimmte Genres, oder?
Was für Genres denn?
Stimmt das? Also ich habe in meinem Kopf, dass du so, nanntest du es nicht selber mal Schmutz?
Smut, ja. Fairy Smut.
Ach, so heißt das so.
Das heißt Fairy Smut, das ist das Genre. Also lese ich nicht nur, ich lese auch andere Bücher, aber ich lese auch gerne mal Fairy Smut. Das ist ein eigenes Genre, ja.
Okay, aber Fairy Smut, also ich habe jetzt nämlich im Kopf gehabt, ich habe mich jetzt gefragt,
ist
ob
halt
das so
pornografisch, da, also es sind Fantasy-Bücher in der Regel, deswegen Fairy, ne? Da kommen Fairies drin vor, also Elfen. Und Smut heißt halt einfach nur, dass da auch Sexszenen drin vorkommen und die auch sehr explizit ausgeschrieben sind.
Wie würdest du das jetzt in dem Kontext einordnen, wenn wir über internalisierte Misogynie reden? Also wie
da
sind
ich
da,
nur Fairy Smut von Frauen lese oder von Flinterpersonen, ich lese das nicht mehr von Männern. Keine Chance. Ich habe auch, seitdem ich das einmal von einer Frau gelesen habe, also Sexszenen, na klar haben die auch internalisierte Misogynie und die Sexszenen sind nicht alle immer perfekt, die sind teilweise immer noch durch den Male Gaze, aber da geht es denn nicht nur um Penetration raus, rein und Frau so, oh ja, ich bin sofort so völlig weg und komme in 2 Sekunden, sondern da geht es dann wirklich auch mal um die Frau. In dem Fall sind es halt immer Frauen. Genau. Das heißt, ich komme damit wunderbar klar. Also,
Ich hab, geflügelte ich
Männer
mich gefragt,
sind auch besser als echte Männer. Also, das hatte ich nämlich auch. Geflügelte Männer, es ist auch so ganz weird. Das ist jetzt, man könnte es fast ein Kink nennen, aber geflügelt, wenn ich an, also die Bücher lege, sind die aber geflügelt, finde ich wunderbar. Würde hier jetzt echter Mann auftauchen und geflügelt sein, würde ich schreiend wegrennen. Aber in Büchern finde ich super. Geflügelte Männer. Ja.
Okay.
Männer allgemein in Büchern von Frauen geschrieben sind in der Regel ganz nice.
Weil ich habe jetzt halt gerade so ein paar Reels über die Leipziger Buchmesse gelesen, wo ja auch so Dark Romance gerade ist, ja, also in der Buchbibel ist ja so Dark Romance gerade ganz groß.
Das ist ja auch so ein bisschen, das ist ja das, wo sehr dominant ist. Dark Romance ist ja, wenn eher eigentlich, es ist eigentlich eine schöne Rederei, Dark Romance, davon, dass der Mann übergriffig und toxisch ist und die Frau ihn rettet.
Genau, also nichts gegen Kink-Shaming, ne?
Nee, aber, genau, aber das ist Dark Romance, ich beschreibe es einfach nur.
Ich entschuldige mich quasi schon für das, was ich jetzt vielleicht noch sagen werde. Das meinte ich mit kein Kink-Shaming. Ja. Aber, nein, Spaß. Finde, also in die Auszüge, die ich habe noch nie ein ganzes Dark Romance Buch gelesen, will ich gar nicht, glaube ich. Ich finde es halt immer krass. Mir kommt das, wenn ich wieder an meine alten Hip-Hop-Songs zurückdenke, fehlt mir bisher, glaube ich, ne, prove me wrong, dass da irgendwie immer der Consent fehlt, weil da ist immer so, sie hat geweint, weil sie Schmerzen hatte, aber ich habe nicht aufgehört und sie will benutzt werden.
Also sind so Dark Romance Bücher, also es gibt verschiedene Level, ne, muss man auch sagen. Es gibt natürlich auch Dark Romance Bücher, wo es auch um Vergewaltigung und solche Sachen geht und das sexuell, das halt romantisch dargestellt, also positiv dargestellt wird. Die haben aber auch Triggerwarnungen im Anfang. Die meisten Dark Romance Bücher sind eher so geschrieben, dass der Mann sehr dominant ist und es sehr viel so Diskussion und so Geplänke zwischen den beiden gibt und so Streitereien und so und er und sie so wider Willen ihn attraktiv findet. Das ist meistens doch so. Und er ist der Böse ist, weißt du, der halt die Welt zerstört und nur sie liebt. Das ist meistens so, das ist Dark Romance, was die meisten lesen. Da gibt es ja meistens auch keinen Consent, das ist korrekt. Und es gibt ja aber auch durchaus, und ich würde da halt nicht Leute schämen wollen, die sich davon dann angezogen fühlen, weil sie halt in dieser Welt aufgewachsen sind, in der das als die Norm gilt. Ne? Also man darf sich immer fragen, was man konsumiert und was man liest. Aber gerade bei Büchern, die sind eine Welt für mich zumindest, wo ich hinflüchte, wenn ich für die Realität, ich habe so ein Buch in der Tasche, steht drauf, a book a day keeps reality away. Und das passt ganz gut.
Ja. Eskapismus.
So, genau, Eskapismus, flüchten aus der Welt. Und das muss dann auch nicht so sein wie die Welt jetzt. Und da will ich mich dann auch nicht immer, also es fällt mir schon immer schwerer, mir Bücher zu lesen, wo ich merke, okay, die sind einfach so toxisch und so antifeministisch, das kriege ich nicht mehr hin. Aber sie müssen nicht immer perfekt feministisch sein. Ich muss mich nicht immer jede Minute meines Lebens und jede Minute meines Alltags mit Feminismus auseinandersetzen. Ich darf auch einfach mal abschalten und darauf nicht achten, finde ich jedenfalls. Also ich achte schon sehr viel darauf, was ich lese und auch sehr stark darauf. Momentan lese ich zum Beispiel nur was von Frauen und ganz viel extra von Flinterpersonen. Und ich achte darauf, dass die People of Color sind. Gerade lese ich ein sehr cooles Buch von People of Color, von einer Person of Color. Aber ich darf auch einfach mal Scheiße lesen. Und ich darf auch einfach mal Love is Blind konsumieren und so, weißt du? Also,
ich finde es, ich finde halt, klar, aber ich finde halt, man muss halt wirklich immer drauf achten, weil wir dürfen nicht vergessen, ne, alles, was wir konsumieren, kann halt unser Bild prägen.
Ja, und na klar.
Umso jünger, ne, und ich habe, also ich weiß nicht, zum Beispiel bei diesen Dark Romance Roman weiß ich zum Beispiel, da haben ja manche irgendwie nur gesagt, da sollte eine Alterskennzeichnung stattfinden.
Sollte, definitiv, ja.
Weiß ich
also
nicht,
also generell
nicht
sollen alle Bücher Alterskennzeichnungen haben. Ich finde es krass, weil ich habe letztens auch einen Roman gesucht für meine Nichte, weil die auch sehr gerne liest und die ist 15, aber ich würde natürlich keine Sexszenen drin haben. Weißt du, was es für ein Aufwand war, zu checken, ob Bücher, die empfohlen wurden, online dann Sexszenen drin haben? Und das ist so anstrengend, weil ich möchte natürlich nicht, dass meine 15-Jährige nicht eine Sexszene liest, so, weißt du? Und da war ich total aufgegeben. Das war.
Also, Sexszene finde ich schon okay, wenn sie dann halt nicht so ist, damit man nicht, weil ich bin definitiv mit einem krass falschen, übergriffigen, sexuellen Bild.
Aber dann müsste ich mir das Buch erst kaufen, alle Sexszenen darin raussuchen, mir anschauen, wie die so drauf sind. Und dann kann ich entscheiden, ob ich sie das schicke. Also habe ich einfach gesagt, keine Sexszenen in diesem Buch, weißt du? Weil dann weiß ich
tatsächlich
das nicht,
aber dein. Ja. Ich dachte nämlich, in meinem Kopf habe ich deinen Fairy-Spot, weil ich habe ja keine Ahnung, habe ich nämlich auch so einsortiert und habe mich deswegen, wollte ich dir unbedingt diese Frage stellen. Aber es ist interessant, dass auch du wieder so, ich habe das nämlich schon von ganz vielen gehört, dass wenn viele sagen so, ja, wir lieben Männer, wenn sie von Frauen geschrieben werden.
Ja, ist eine andere Art von Mann. Dann, ne?
Und dass auch du tatsächlich diesen Unterschied anscheinend dann doch krass
total
herausstellst.
So, total.
Okay, das war, eigentlich, ich glaube, wir haben alle mal eine Frage, aber ja, jetzt der erste Punkt, Mimis Buchgeschmack, 5 Ausrufezeichen.
Das bringt uns aber auch, also es bringt mich auch irgendwie so ein bisschen zum Abschluss, also weil was man, also für mich ist es mal wichtig, dass man guckt, was man tun kann am Ende. Und was mir halt hilft, ist, wie gesagt, mich immer selbst zu hinterfragen, mich versuchen selbst zu lieben, weil umso mehr ich mich selber mag, umso mehr mag ich andere Leute, umso weniger werte ich die ab. Und sich halt mit vielfältigen Vorbildern beschäftigen. Ne? Lest nicht nur Männer. Macht es mal. Versucht mal ein Jahr lang nur Flinterpersonen zu lesen. Versucht es mal. Es ist nicht so einfach. Ich gehe, also nächste Woche gehen, glaube ich, ein paar Freunde von mir in einen Film und den gucke ich mir nicht an, weil das Drehbuch geschrieben wurde von einem Mann. So, es ist also gar nicht so einfach, nur Sachen zu konsumieren, die von Frauen oder Flinterpersonen geschrieben oder produziert wurden.
Ja, dann kann ich dir Camilla Sosa Vilada empfehlen, im Park der prächtigen Schwestern.
Ja, ja.
Da geht's
hole ich mir im April ab.
Da geht es nämlich quasi um das Erleben einer Transfrau. Absolut tolles Buch. Eins meiner Lieblingsbücher. So, arbeitete
das reicht mir im April aus.
Ja, arbeitete auch als Sexarbeiterin.
Spannend. Ja, genau. Solche Sachen will ich lesen. Dinge, die ich nicht selber habe, die Perspektive. Und dann idealerweise nicht von Cis-Männern. Auch wenn sie schwul sind. Idealerweise von. Ja. Ja. So. Damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Hast du noch irgendwelche schlauen letzten Worte?
Ach, nein, ich bin wieder nicht vorbereitet genug. Wir haben bestimmt wieder ein paar Perspektiven vergessen. Ich weiß nicht, wir brauchen immer noch irgendwie ein catchy Ende. Da gewöhne ich mich noch dran. Wer was zu Misogynie lesen will, Down Girl von Kate Manne. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. The Logic of Misogyny. Ist auf Englisch, finde ich super. Und das ist relativ neu, Rebecca Endler, Witches, Bitches, It Girls.
Habe ich auch schon gesehen, das habe ich auch meiner Type Red.
Es geht halt um die komplette Menschengeschichte und misogyne und patriarchale Mythen und wie sie uns bis heute prägen. Kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, es gibt es mittlerweile auch als Hörbuch. Kann ich empfehlen.
Ich habe heute keine Buchempfehlung dabei, weil das wäre wahrscheinlich wieder Mareike Fallwicke. Du brauchst ein anderes Buch von ihr.
Naja, hast du auch eine Fairy Smut Buchempfehlung vielleicht für uns? Ja,
also, nicht Fairy Smut, aber Fantasy Buchempfehlung.
Sonst wirst du noch gecancelt. Was ist dein Lieblingsbuch mit beflügelten Männern?
A Court of Thorns and Roses. Ich schick's dir nachher. Also, das Buch, das ich gerade zu Ende gelesen habe, heißt Blood Over Bright Heaven von M.L. Wing, eine Frau. Und da geht es um eine Welt, in der es Magie gibt. Die Magie wird halt genutzt. Und das bedient halt quasi Themen wie internalisierte Misogynie, Rassismus, Klassismus. Und ist gleichzeitig in der Fantasy-World angesiedelt und macht es auf eine ganz wunderschöne Art und Weise. Nämlich so, dass es halt die ganze Zeit thematisiert wird, ohne halt belehrend zu sein. Und die beiden Hauptcharaktere, ist eine Frau und ein Mann, sind grandios. Einfach der Mann ist einfach eine wandelnde Green Flag. Wurde natürlich von der Frau geschrieben. Und die Frau ist halt einfach teilweise, wo du gleich direkt sagen würdest, oh Gott, wie ist die denn drauf? Und dann musst du dich selber mal hinterfragen, weil du es bei einem Mann nicht sagen würdest, ne? Also super, super ehrgeizig, die Frau. Teilweise auch sehr egoistisch. Und ich lieb's halt einfach, weil ja, es ist einfach ein grandioses Buch. Es ist ein Standalone-Fantasy. Ich kann es sehr, sehr, sehr empfehlen für Fantasy-Fans. Und auch der Mann ist durchaus hot, weil, ja, kann ich jetzt gar nicht so richtig so beschreiben, warum. Es gibt keine Sex-Szenen. Das Härteste ist ein Kuss. Aber naja, trotzdem sehr gut beschrieben. Kommt man auch mal ohne Smut klar und kann ich sehr empfehlen. Das ist das Letzte, was ich gelesen habe. Gut, dann kommen wir zum Ende unserer Folge. Wir haben maßlos überzogen. Ich habe heute extra nicht auf die Zeit geachtet, weil wir das Feedback bekommen haben, dass wir nicht so auf die Zeit achten sollen, sonst beschneiden wir uns selbst. Prompt haben wir eine halbe Stunde länger geredet. Ich hoffe, dass ihr trotzdem...
Wir schneiden noch wieder raus.
Aber 5 Minuten oder so. Wir haben schon sehr viel cooles Scheiße heute gelabert. Also da war wirklich nicht viel dabei, was ich rausschneiden kann.
Ja, Mike hört uns jetzt nicht. Mike, wir haben überzogen für dich.
Wir haben überzogen, Mike. Wehe, du hörst das nicht bis zum Ende. Das Codewort ist Maus. Wenn ich dich so. Dann weiß ich, wer bis zum Ende gehört hat.
Gut.
Das war's von uns heute.
Tschüss.